ARD.
Ich glaube, ich würde diese E-Roller verbieten. Die machen mich wahnsinnig. Es ist mir jetzt passiert, vorgestern, auf Bahnhof Sternschanze. Mhm. Ich möchte runter zu U-Bahn und es kommt mir ein E-Roller auf dem S-Bahnsteig entgegen und klingelt mich noch weg. Ich habe dann hinterher gerufen. Ich sage nicht was. Ich hasse die Dinger.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Moin zusammen, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Audiothek, heute mit Daniel Kaiser. Und heute ist bei mir im Podcast-Studio einer der bekanntesten Journalisten unserer Stadt, Sachbuchautor. Viele kennen bestimmt Mensch, Papa oder Alter, sag was nun. Er ist auch Krimi-Schriftsteller, war lange bei der Brigitte, lange beim Stern, Kulturchef und jetzt sozusagen, naja, sein eigener Chef, Kester Schlenz. Moin, hi.
Moin, hallo.
Neuerdings eigener Chef im Ruhestand. Hast du schon mal Seniorentermin bestellt?
Ich würde gerne, weil ich kann immer nicht so viel essen. Ich lasse immer viel liegen. Also eigentlich müsste ich. Aber bisher weigere ich mich, beharrlich das zu tun.
Warum? Die Vergünstigung, Seniorentarif. Jetzt ist die Zeit.
Ja, ich habe doch ein Deutschland-Ticket. Ich brauche keinen Seniorentarif. Ich habe den tatsächlich einen Rentenausweis geschickt bekommen und das hat mich einen halben Tag deprimiert. Aber dann ging es wieder.
Dann ging es wieder. Also man nimmt das dann so mit. Ist das, inwiefern ist das jetzt von jetzt auf gleich ein neues Lebensgefühl so?
Ach, eigentlich nicht. Ich bin ja entwöhnt worden durch Corona. Durch Corona ist ja die gesamte Sternredaktion wie viele andere oder alle anderen ins Homeoffice geschickt worden und da konnte ich mich schon mal dran gewöhnen. Nee, das Einzige, was ich merke, ist, meine Frau sagte neulich zu mir, du musst dich daran gewöhnen, dass du nichts mehr machen musst. Das, also nichts mehr müssen, das ist ungewohnt für mich.
Die Befreiung. Ja. Das heißt, ja, der Ruhestand ist Befreiung. Wie ist denn das jetzt so zu Hause?
Ja, nett. Ich wohne ja auf dem Lande und kümmere mich um meinen Froschteich und sitze natürlich viel und schreibe. Das ist immer noch das, was mir auch am meisten Spaß macht. Mhm. Ne? Also ich versuche da so einen Ausgleich hinzukriegen.
Also nicht mehr schreiben müssen, weil der Termindruck, der Andruck vom Stern droht, sondern weil du willst. Ja?
Weil ich will, genau. Und das macht auch Spaß. Ich sitze gerade an unserem vierten Krimi. Ich schreibe ja auch Krimis zusammen mit meinem Kumpel Jan Jepsen. Und da sitze ich gerade am vierten mit Jan.
Ah, super. Ein Wort noch zu deinem Namen. Wie oft hast du eigentlich schon einen anderen Kester getroffen?
Zweimal.
Doch, tatsächlich?
Zweimal, genau. Einmal war es lustig, da kriegte ich eine Mail vom damaligen Pressechef von Philip Morris, der hieß Kester Grondahl, glaube ich, genau. Und der hat gesagt, ich kenne keinen anderen Kester, ich muss dich unbedingt kennenlernen. Und das war der Hauptsponsor von der Formel 1 und deswegen hat er mich eingeladen, da mal vorbeizukommen. Und so habe ich die Freude gehabt, Michael Schumacher zu treffen, zumindest Hallo zu sagen.
Wegen deines Vornamens?
Wegen meines Vornamens.
Das ist ja mega.
Es war wirklich sehr lustig. Das war ein Kester, den ich getroffen habe. Sonst ist der Name ist ja selten.
Aber was ist das für ein Name? Kommt ein norddeutscher Name, so ein nordischer?
Naja, in Skandinavien ist der häufiger, auch in Amerika wird man nicht gefragt, hey, wie heißt du? Der stammt aus einem Buch einer Trivialschriftstellerin, die in den 50er Jahren mal sehr bekannt war, Gwen Bristow. Und eine der Figuren in einem ihrer Romane hieß Kester und meine Mutter hat beschlossen, wenn ich jemals einen Sohn bekomme, dann werde ich ihn Kester nennen. Und das hat sie dann auch gemacht.
Hattest du Freude an deinem Namen bisher?
Ja, eigentlich schon. Also Kester Schlenz denken ja viele, es wäre ein Künstlername.
Ja.
Also es klingt ja wirklich wie gebacken. Ne? Und deswegen hatte ich immer Freude. Ich war unverwechselbar. Einziger Nachteil war, wenn die Lehrer sich den Namen gemerkt haben, die ersten drei Wochen kam ich immer dran. Kester.
Die wollten den Namen einfach sagen, weil er so schön ist.
Genau.
Wir wollen heute über dein neues Buch sprechen. Da geht es um die Informationsflut, die uns fertig macht. Kennt ja jeder. Und wir wollen auch über deine Krimis sprechen. Oh, ja. Hauaha, da geht's ja zur Sache.
Ja,
in den Krimis sowas von. Du bist in Kiel geboren, aber wohnst schon lange in und um Hamburg. Und deshalb machen wir jetzt mal eine 040 Aufwärmrunde. Okay. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Ich glaube Alster. Weil Elbe ist schön und so, aber man vergisst, dass die ganzen Pötte, die man da anguckt, wahnsinnige Dreckschleudern sind. Habe ich beim Krimi-Recherchieren rausgekriegt, wie schlecht die Luft da ist.
Also aufgrund der Literaturrecherche hast du einen anderen Blick plötzlich auf die Idylle der Elbe.
Ja, das ist wie Ost-West-Straße auf dem Gartenstuhl hocken und gucken.
Alster ist eher so was Heimeliges, ne?
Wohlfühlen. Ja, und ich verbinde damit auch Erinnerungen. Ich bin ja schon lange bei Gruner und Jahr. Früher waren die ja direkt an der Alster am Affenfelsen in der Warburgstraße. Da habe ich immer Mittagspause gemacht. Und damit verbinde ich einfach gute Erinnerungen. Ich war ja ganz früh auch mal bei Cinema, die waren in Pöseldorf auch an der Alster da. Und deswegen ist mir das irgendwie so mit Pause machen, ist das irgendwie verbunden.
Mhm. Pause machen, apropos, Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Ja?
Ja, Franz ist zu fett.
Franz ist zu fett und so, ja, ja, ja. Zeit oder Spiegel?
Zeit.
Oh, das kam schnell, ne?
Ja.
Weil Spiegel zu sehr Konkurrenz ist, oder?
Das stimmt, das war immer so. Ich war, als ich Ressortleiter war, war immer am Wochenende, das, was macht der Spiegel im Kulturteil? Ja. Und muss ich was austauschen mit meinem Team und so weiter? Das mag eine Rolle spielen. Nee, ich finde einfach, die Zeit ist echt einfach eine super gute Zeitung. Mhm.
Großstadtrevier oder Notruf Hafenkante?
Großstadtrevier, weil ich das so gern mit meinen Söhnen geguckt habe. Und mein Sohn Henry war der absolute Fan von Jan Fedder. Und deswegen verbinde ich damit auf dem Sofa sitzen, im Bademantel und gucken.
Udo Lindenberg oder Johannes Brahms?
Udo Lindenberg. Udo ist einfach, ist einfach eine Institution. Ich durfte ihn mal kennenlernen und er war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Wirklich?
Ja, ja, genau. Einfach super. Also, hey, alle Kiste. Also, als wären wir schon 50 Jahre in der Sandkiste und so weiter. Also Udo ist, der hat einfach wahnsinnig viel für die deutschsprachige Rock- und Popmusik gemacht. Also ohne Udo wird es, glaube ich, vieles nicht geben, was heute selbstverständlich ist.
Hamburg, schönste Stadt der Welt, sagen ja manche, ganz ohne Ironie.
Ja.
Ist so?
Ja. So weit würde ich nicht gehen. Ich meine, ich war mal in Vancouver, großartig. Ich war mal in Rom, das hat mich umgehauen. Lissabon und sowas, also das ist das schönste Stadt der Welt. Es ist einfach eine unglaublich schöne und tolle Stadt. Ich wohne hier sehr gern, habe sehr gern da gearbeitet. Super schön, aber schönste, so mit Superlativen, habe ich es auch nicht so.
Ja, du bist ja nie richtig so weggegangen, ne? Warum, nee. Warum eigentlich? Was war denn hier so toll?
Ich bin Weichei. Ich wollte immer so in der Heimat bleiben. Und zum Glück, ich bin ja in Kiel geboren, habe in Schleswig meine Kindheit verbracht. Seit ich 15, 16 bin, sind wir hier in Hamburg. Ich bin ja Soldatensohn, viel umgezogen. Mhm. Und es war ja alles da. Ich konnte zur Schule gehen, habe mir viel Zeit gelassen, Zivildienst gemacht und dann studieren ging ja auch. Also warum sollte ich weg? Nö, fand ich schon gut.
Warst du in der Schule auch so eher schon so ein Reder, also gut in den Laberfächern oder so ein Mathe-Ass?
Nein. Also das personifizierte Monster war der Mathelehrer und Sportlehrer in einem. Beides waren für mich Horrorfächer. Und ich war natürlich in den Laberfächern gut. Also das hat mich gerettet. Mhm. Bis in die Uni.
Du hast es mit deinem Bruder tatsächlich eine Band mit einem ganz herzerfrischenden Bandnamen, The Sado Boys.
Ja. Ja, wir waren jung und wir haben gedacht, das klingt gut. Wir hatten auch noch andere wüste Namen. Es war die 79, die Zeit des Punk. Da musste man sich solche Namen geben. Und dann haben wir uns, und wir waren, wie ich immer so schön sage, in Bergedorf weltbekannt.
Genau, in Bergedorf. Gibt es da noch Aufnahmen?
Es gibt Aufnahmen. Wir haben sogar eine CD gemacht, die dann, die ist dann aber irgendwie nie richtig rausgekommen. Aber ich habe die Sachen zu Hause. Die Band hat sich später umbenannt in X-Agenten. Ich bin dann aber ausgestiegen, habe eine neue Band gegründet. What's Up hieß die. Da haben wir auch eine Single gemacht. Die hieß sogar Ususi. Die wurde aber im NDR nicht gespielt mit der Begründung, dass der Text zu versaut sei.
Ja. Also kannst du das nachvollziehen?
Ja.
Ja, okay. Also die spielen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal ein. So klangen die Sado Boys. Warst du denn Punker?
Nee, wir haben so getan, als wir waren alle so richtig schöne, brave Mittelklasse-Kids, haben aber so ein bisschen auf rotzig gemacht und so. Aber die Musik war allerdings, ging nach vorne und wir waren ja zwei Schlagzeuger, mein Bruder und ich, also die Maschine im Hintergrund, beide von meinem Vater beigebracht bekommen, das Schlagzeugspiel. Das war schon eine Bank, aber die Musik war, ich würde sagen, überschaubar so vom Arrangement und so, also.
Aber ich stelle mir so Bundeswehrhaushalt, wenn du das sagst, stelle ich mir schon auch sehr disziplingetrieben auch vor. Oder und jetzt höre ich irgendwie, er bringt den eigenen Jungs Schlagzeug bei und die spielen Punkmusik. Das riecht doch nach Konflikt, oder?
Ja, könnte man denken, aber mein Vater war kein typischer Soldat. Der war eigentlich Künstler, das ist zu lang, jetzt die Familiengeschichte zu erzählen, aber eigentlich ist der Musiker, Jazzmusiker und Maler gewesen. Und er war eigentlich gelernter Bühnenmaler am Theater. Aber dann kam die erste Tochter, danach kam ich und so. Dann war wenig Geld und dann hat er sich bei der gerade gegründeten Bundeswehr verpflichtet. Mhm. Und das war im Grunde auch die Tragik seines Lebens, dass er da nie hingepasst hat.
Ah.
Er fand auch mal eine Kriegsdienstverweigerung völlig okay. Das ist ja auch nicht normal für einen Berufssoldaten.
Mhm. Gibt es etwas, was deine Eltern nie über dich erfahren haben?
Ich habe mit meinem Bruder mal eine Glastür in der Wohnung zerstört, beim Toben. Und wir haben behauptet, es wäre der Wind gewesen und es hätte gezogen und die Tür wäre zugeknallt. Und meine Eltern, ach, habt ihr euch erschrocken, Jungs? Ja, ganz furchtbar. Wir haben so einen Schreck gekriegt.
Ach, da waren plötzlich die Opfer.
Ja, wir waren so die Opfer, genau. Das haben meine Eltern tatsächlich nie erfahren. Dass ich gekifft habe und so, das habe ich auch zu Hause jetzt nicht auf einer Wandzeitung proklamiert.
Kannst du dich noch, also wir haben gehört Kiel und Schleswig und eben schon Bergedorf, kannst du dich an dein erstes Mal Hamburg erinnern?
Ja, ich weiß, dass ich mit meinem Bruder mit der S-Bahn reingefahren bin und wir sind dummerweise in Billstedt ausgestiegen. Aha. Warum, weiß ich auch nicht. Wir dachten, Billstedt klingt irgendwie nett und so und wurden gleich angepöbelt und sind schnell wieder in die Bahn oder nach Hause.
Wann war das?
Anfang der 70er.
Anfang der 70er musste das sein. Stand da im Mümmelmannsberg und so, stand da noch gar nicht, ne?
Nee.
Altes Hamburg.
S-Bahn gab es schon, war altes Hamburg und so.
70er, ich habe neulich so einen alten Bildband gesehen, irgendwie. Das war noch eine wilde, schwarz-weiß Nachkriegsstadt, muss man ja fast sagen.
Ja.
Viel rougher und.
Absolut. Und ich habe auch noch, ich weiß, dass ich beinahe mal vor der Straßenbahn überfahren wurde, von der Hamburger. Also ich habe die Straßenbahn noch erlebt.
Ein Veteran.
Genau, das klingt so alt, so vorweg. Opa erzählt vom Krieg. Ja. Ich bin aber, du siehst, ich bin ganz dynamisch ganz, und
ja. Ja, total. Ja, aber beschreib mal, wie war denn das da? Dann fährt man von Bergedorf in die Stadt nach Hamburg, also 70er Jahre, da gab es ja noch gar keinen Citytunnel und so mit der S-Bahn. Das war ja ganz anderes, da musste man wahrscheinlich noch einen Regionalzug auch noch einsteigen und so.
Ja, nee, die Bahn fuhr schon bis Hauptbahnhof und es war schon fast, also ich war total geflasht als Schleswiger, ne, kleine Stadt, 34.000 Einwohner und dann bist du plötzlich in Hamburg in der Spitaler Straße, Mönckeberger Straße. Das fand ich eigentlich wahnsinnig prickelnd und den Hafen und so weiter. Aber wir haben gefremdelt am Anfang, wir dachten, wir werden nie Freunde finden, weil wir ja aus Schleswig sozusagen weg mussten. Was glaubt man dann ja so als junger Mensch? Es ist nicht der Fall gewesen, zum Glück.
Und Bergedorf ist aber, da fühlte man sich nochmal nicht wie Hamburg, sondern wie Bergedorf, oder?
Ja, die Bergedorfer sagen ja auch, wir fahren nach Hamburg.
Ja.
Interessanterweise.
Ja, gehört ja auch mal nicht, historisch, glaube ich, auch mal zu Lübeck oder zu Lübeck und Hamburg so gleichermaßen und so. Das ist ja ganz kompliziert. Was vermisst du vielleicht, wenn du heute auf die 70er und 80er guckst in Hamburg, was vermisst du da an dem alten Hamburg? Es war schon ein anderer Sound,
ja, eine andere Stadt. Also ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, so die Innenstadt, Mönckebergstraße, Karstadt geschlossen, da Karstadt Sport und diese ganze, das ist tot. Ich fand immer schon, dass die City relativ tot war im Vergleich zu anderen Städten. Also die Straßenbahn, also dass man das Gefühl hatte, das ist noch eine Stadt, eine gelebte Stadt mit wo was passiert. Heute habe ich das Gefühl, Hamburg ist geteilt in verschiedene Subkulturen, also in den verschiedenen Stadtteilen, ne, die teilweise miteinander wenig zu tun haben. Also ich denke mal, so Othmarschen und Ottensen, da läuft nicht viel an zwischenmenschlichen Kontakten.
Also so eine gemeinsame Frequenz, so eine gemeinsame Schwingung, die so eine Stadt trägt.
Das hat es, glaube ich, mal mehr gegeben. Mhm. Aber ist jetzt eine Vermutung, kann ich jetzt nicht.
Und jetzt wohnst du nicht mehr so mitten im Mangel. Du hast aber sonst überall gewohnt, ne?
Also ja. Eppendorf, Bergedorf.
Altes Eppendorf auch noch. Also heute nicht mehr so teuer Stuck und so, sondern schon noch das war ja auch mal so ein roughes
Viertel. Ja, aber da war es schon so langweilig wie heute.
das ging. Und jetzt wohnst du aber so eher am Rand?
Er ist am Rand. Ich nenne jetzt mal nicht das Dorf, aber es ist im Sachsenwald.
Im Sachsenwald. Also Natur,
Natur
und ein bisschen Bismarck am Start. Und
genau. Bismarck, ja. Ich war tatsächlich mal auf einer Fete eingeladen, die einer von den Bismarcks gemacht hat. Das war sehr lustig, weil wir damit, glaube ich, da waren 300 Leute. Es war irgendwie originell.
Was gab es denn da? Champagner oder Mineralwasser?
Bier.
Bier.
Achso, okay. Aber ich weiß, dass die Feier ausgeartet ist. Aber genaueres später.
Und dieses Naturding, vermisst du denn nicht mal das pulsierende Leben von Eppendorf, der Reeperbahn und so? Also wenn du da im Grün, im Sachsenwald,
ich hatte ja viele Jahre die Mischung in der Stadt arbeiten, am Baumwall jetzt, zum Schluss am Hafen und so weiter. Und ich hatte viel Hektik. Kannst du dir vorstellen, als Ressortleiter beim Stern und später als Autor. Und fand immer schön, wieder nach Hause zu fahren aufs Land. Und diese Mischung fand ich super. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass ich nicht mehr in die Stadt muss. Das heißt, ab und zu fahre ich dann. Und habe mich gefreut, heute hier zu dir zu kommen. Super. Und dann bin ich extra noch mal am Hauptbahnhof ausgestiegen, um mir eine Zahnbürste zu kaufen.
Die gibt es in Bergedorf und so nicht so. Genau.
Da gibt es gar keine Zahnpflege.
Fährst aber mit der S-Bahn auch.
Ja,
ne? Genau. S21 ist nicht die aller oder S2 jetzt aller zuverlässigste S-Bahn,
nein,
oder?
Ich habe in vielen Jahren S-Bahnfahrten vieles durchgemacht. Also gerade interessanterweise, immer wenn ich wichtige Termine hatte, Interview in Stockholm hatte ich mal, oder eins mit dem großartigen Joachim Meyerhoff in Berlin, Und immer dann, wenn ich den Zug kriegen musste, war Weichenstörung, Zug ausgefallen, Person auf den Gleisen oder gar nichts. Und dann rannte man in Mittlerer Landweg, das ist eine verlassene Station.
In the middle of nowhere.
Und versuchte mit 150 anderen Leuten ein Taxi zu kriegen. Da ich kein guter Drängler bin, stand ich immer als Letzter irgendwo und trampte dann ins Nichts.
Also kein guter Drängler und dann trotzdem Ressortleiter. Wie macht man denn ohne Ellbogen Karriere?
Ja, ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe mir dann sozusagen das Ruppige sozusagen ein bisschen angewöhnen müssen beim Stern. Das war, ich war ja vorher bei der Brigitte und dieser Wechsel war schon ungewöhnlich. Ich weiß noch, wie der Chefredakteur, der mich ja eingestellt hatte, der von mir sehr geschätzte Thomas Osterkorn, am ersten Tag, als ich ihm einen Vorschlag machte für ein Thema, zu mir sagte, sind Sie bescheuert? Und da dachte ich, wo bin ich denn hier hingeraten? War aber super, das war halt so ein bisschen der Ton.
Ach so, ein bisschen ruppig, so und ein bisschen.
Ja. Aha. Aber fand ich nachher super. Weil ich also Osterkorn und Petzold, meine beiden langjährigen Chefs, bin begeistert von beiden.
Im Studium, da ging es bei dir, wenn ich es richtig gefunden habe, um Sprachwissenschaften und Psychologie. Mhm. Und dann hast du doch irgendwas mit Medien gemacht. Was hat dich denn da geritten? Wie kamst du diesem Twist?
Offensichtlich habe ich einen Mitteilungsdrang. Anders lässt sich das nicht erklären. Wie alle Journalisten. Wir sind natürlich Leute, die gelesen und gehört werden wollen. Das schon. Nein, ich fand das immer super. Ich habe immer geträumt davon, in einer Redaktion zu arbeiten, mit anderen Leuten zusammen sowas zu machen. Da war Germanistik naheliegend. Erst habe ich Literaturwissenschaft studiert. Das war mir dann zu, obwohl ich ja King der Laberfächer war, war mir das zu laberig. Und dann dachte ich, mach mal Linguistik. Also, und habe dann Linguistik studiert und Literatur und Psychologie im Nebenfach. Und meine Magisterarbeit war hieß Jugendsprache, ein sondersprachliches Phänomen. Das war schon zum Teil ein bisschen journalistisch. Ich glaube, ich habe deshalb eine ganz gute Zensur gekriegt, weil die das unterhaltsam fanden, was ich da alles so geschrieben habe über keinen Bock und geil und solche Geschichten.
Es gibt ja immer die von Langscheid oder so, diese Jugendsprache, das Wort, Jugendwort des Jahres. Da denke ich mir, da sprechen die wirklich so. Und manchmal ist das ja auch so, also ist das, klingt das auch ein bisschen ausgedacht?
Ich glaube, wenn ich irgendwelche Leute und in dem Alter frage, dann kennen die das immer gar nicht. Mhm. Oder sagen, hey, nee, nie gehört oder sagen wir nicht. Das Interessante ist, dass tatsächlich vieles in der Jugendsprache auch gleich geblieben ist. Ne? Vieles ist in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, wie geil. Geil war mal, ich weiß noch, wie einem das verboten wurde von den Lehrern, das zu sagen. Ja. Oder kein Bock oder so.
Stimmt, das war richtig ein richtiger Tabubruch, wenn man geil gesagt hat.
Kann ich mich auch noch erinnern. Und heute ist völlig klar. Also geiler Song und so und so weiter. Naja, das dazu. Aber dann war klar, dass ich nach dem Studium also versuche, Journalist zu werden. Mhm. Auf der Nannenschule bin ich zwar unter die letzten 100 gekommen, aber dann war ich nur 28. und bin da nicht angenommen worden. Das hat mich eine Zeit lang sehr geknickt. Habe dann aber zu Ende studiert und verschiedene Praktika gemacht. Ich war lange beim Oxbox, das war ja mal eine große Nummer in Hamburg.
Stadtmagazin.
60.000 Auflage. Das, was heute sozusagen im Internet läuft, lief damals im Oxbox. Die ganzen Kontaktanzeigen, Wohnungssuchen und so weiter und so fort. Und dann bei der Szene Hamburg. Und irgendwann bin ich zu Cinema gekommen und das war meine erste Redakteurstelle. Und von da
welchen Film müssen wir unbedingt gesehen haben aus der langen Filmgeschichte?
Blade Runner, den ersten.
Den habe ich noch nicht gesehen tatsächlich.
Nee? Achso, nee. Das ist ja eine Legende.
Aha.
Also Blade Runner, würde ich sagen, ist einer der Filme, der mich wirklich umgehauen hat.
Mhm. Also gehe ich sofort hier.
Nicht den neuen mit Ryan Gosling, ne? Das ist ja der zweite.
Nein, also den wollen wir nicht, sondern
den fand ich nicht so überzeugend.
Gehst du noch viel ins Kino?
Ja, wenn nicht mehr so viel wie früher. Ich habe ja, als ich bei Cinema war, bis zum viereckige Augen gehabt, ne? Weil wir haben teilweise 3-4 Filme am Tag geguckt und so. Aber doch, ich gehe regelmäßig noch.
Cinemax oder Abaton? Also welche?
Oh, ja, Cinemax mit diesen Kinderbadewannen, Cola und Popcorn-Eimern. Nicht mein Ding. Nein, gerne Passage, Abaton, solche Kies.
Viele Artikel sind von dir natürlich über die Jahre gesehen. Und wenn man so Leute fragt, ja, Kester Schlenz kenne ich, die Namen kennt man. Wenn man Zeitungen liest, hast du so eine Aha-Erlebnisse, wenn du sagst, hier irgendwo auf dem Abend sagst du deinen Namen, ist ja auch ein Name, den man behält, wie die Lehrer früher. Gibt es da so, kenne ich, was sie neulich im Stern schrieben und so?
Also das habe ich schon tatsächlich schon erlebt, wenn ich meinen Namen nenne. Allerdings nicht sehr häufig. Ne? Also ich bin weit davon entfernt, ein Prominenter zu sein. Darauf lege ich auch keinerlei Wert. Aber tatsächlich bin ich schon mal, hat sich mal im Kino einer umgedreht und gesagt, gerade Ihren Artikel im Stern gelesen, hat mir super gefallen. Oh. Oder eine Glosse oder sowas. Ne? Oder wenn ich in der Buchhandlung bin, dann die Buchhändlerin und Händler, oftens ja Händlerin, die erkennen mich manchmal, weil ich auf den Covern zu sehen bin. Und sagen sowas wie, na, gucken Sie nach Ihrem eigenen Buch, das liegt da vorne. Sowas gibt's, aber eher selten.
Apropos eigene Bücher in der Buchhandlung, ich habe schon mehrere Autoren und Autoren mal, die haben mir erzählt und gestanden, dass sie in Buchhandlung gehen und gucken, ob ihre eigenen Bücher da auch prominent genug liegen, ja. Und dann vielleicht auch nochmal Umsortierungsaktionen vornehmen.
Ja, das macht jeder. Wenn ich in unbeobachteten Momenten lege ich es auch gern mal nach oben. Meine Frau macht das immer sehr aggressiv. Die sagt, geh du mal weg, ich mach das. Umstapeln jetzt vielleicht nicht, aber jeder guckt natürlich. Es ist ein geiles Gefühl. Ja, haben wir es wieder, das geil. Sein Buch in der Buchhandlung liegen zu. Flasht mich immer noch, obwohl ich schon über 20 Bücher geschrieben habe. Ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich merke auch, egal, auch alle Influencer und Leute, die angeblich nur im Netz unterwegs sind, am Ende wollen die alle ein Buch rausbringen, in der Hand haben, genau wie alle Musiker eigentlich eine Platte oder eine CD machen wollen, obwohl das ja eigentlich alles längst out ist. Ne? Aber das hat sowas, gerade noch das Buch, glaube ich, hat ganz besonders noch was Wertiges, das ist noch was.
Ja, es hat was Haptisches, es hat was Ewiges, nicht ja. So was Doofes, Flüchtiges.
Genau, irgendwie. So, das, genau. Deswegen, und jetzt das Neue, was ich geschrieben habe, ich komme da nicht mehr mit, hat, wie ich finde, auch ein gutes Cover. Das ist ja sehr, einprägsam, diese Figur, die wir alle kennen vom Notausgang, die da wegläuft. Ja. Das liegt dann auch gut und das erkenne ich dann eben auch schnell.
Gibt es einen hohen Wiedererkennungswert. Das Buch, das handelt davon, dass viel zu viele Nachrichten auf uns einprasseln. Also nicht nur in Zeitungen, Radio und Fernsehen, sondern ständig macht das Handy pling oder brumm. Dann kommen E-Mails, WhatsApps, ganz rastlos. Und die Welt ändert sich gerade massiv. Alles wird anstrengender, alles wird komplexer. Wo ist bei dir dann persönlich der Leidensdruck in dieser Komplexität am höchsten?
Naja, war am höchsten, als ich noch beim Stern war. Das Buch geht ja zurück auf eine Stern-Titelgeschichte vor anderthalb oder zwei Jahren. Da habe ich einfach mal, ich habe es in der Konferenz gemerkt, als die Kollegen, unterschiedlichen Kollegen Ressortleiter vortrugen. Ausland, Politik, Wirtschaft, Bruttosozial, BIP, Bad Banks und Bitcoins und so weiter und so weiter. Und irgendwann rauschte das alles so an mir vorbei. Ich musste meinen Kram dann auch noch irgendwie machen und vertreten. Und dann hatte ich so das Gefühl, es wird einfach zu viel. Ich komme da nicht mehr mit. Dann hatte ich Mails auf dem Handy, WhatsApp. Ich wusste teilweise nicht mehr, ist irgendwas gekommen. Auf Instagram war das, WhatsApp war das, eine SMS, dann Telefonanrufe, Zettel. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das fahrig macht und dass ich diese Menge an Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Und dass ich, wenn ein Thema reinrauscht, bevor ich das überhaupt nur annähernd durchdrungen hatte, kamen schon die nächsten fünf, zu denen ich mich irgendwie verhalten sollte. Und das merkte ich vielmehr immer schwerer. Und Journalisten neigen ja dazu, Meinungen rauszuhauen. Das gehört irgendwie auch zum Job. Ne? Und ich dachte, ich kann doch jetzt nicht eine Geschichte schreiben, dass mir das zu viel wird. Interessanterweise haben, als ich das erzählte, alle gesagt, ja, mach das, mir geht's eigentlich genauso. Und trau du dich mal und schreib das auf. Es wurde dann eine Titelgeschichte, ich komme dann nicht mehr mit oder ich komme nicht mehr mit, hieß die. Und ich habe noch nie so viele Leserbriefe gekriegt, wie auf diese Geschichte.
Hat den Nerv getroffen.
Und dann wurde ich gefragt von meinem Verlag, ob ich ein Buch draus machen will. Das habe ich dann nach einigen Zögern gemacht, weil ich dachte erst, ich hätte alles gesagt. Hatte ich aber nicht, weil ich sozusagen das ganze Thema jetzt noch mal mehr durchdrungen habe, noch mal mehr mit Experten geredet habe. Und vor allen Dingen ist meine These, dass wir nicht nur immer mehr wissen müssen, sondern auch immer mehr können sollen und dass die Digitalisierung eine Schattenseite hat und als Gespenst zurückkehrt.
Ich bin ja auch beim Radio und ich bin eigentlich selbst auch Nachrichtenjunkie, weil ich die Welt verstehen will, darum geht's ja, ich will die Welt verstehen, in der ich lebe, weil ich auch Zusammenhänge verstehen will, weil es natürlich eine Rolle spielt, ob irgendwo ein Krieg ist, weil das Auswirkungen komplett auf mein Leben hat, haben wir ja alle erlebt mit Inflation und Strompreisen und so, weil wir nicht auf unserer Scholle leben. Du sagst aber, es gibt ein zu viel an Nachrichten und an unnützen Nachrichten, Massenvernichtungswaffen für den gesunden Menschenverstand, so nennst du die Flut an unnützen Nachrichten. Was ist so eine unnütze Nachricht?
Ja, also ein Royal hat wieder was gesagt oder Prinz Harry ist irgendwie oder ist irgendwo zwei alles, was sich, was so mit Promis und so zu tun hat. Übrigens das Zitat Massenvernichtungsmittel für den gesunden Menschenverstand, das stammt von Rolf Tobelli, den ich zitiere in dem Buch. Genau, der hat ja gesagt, er liest gar keine News mehr. Ja. Das ist alles überflüssig. Das halt ist mir too much. Ja. Das würde ich nicht sagen wollen. Aber es gibt ja die Menge an Unnützen, an Nachrichtenmüll, den wir gar nicht brauchen. Aber selbst wenn ich das weglasse, sind ja auch die sozusagen die Hard News, die man so liest. Ich bin ja auf der Bahn, habe ich in der Bahnfahrt das Handy angemacht, Tagesschau-App geguckt, Spiegel Online und all sowas. Habe wieder gedacht, ja, das ist, muss man eigentlich irgendwie alles wissen. Aber auch das war schon wieder, bedrängte natürlich schon wieder in der Komplexität. Man sagt ja, das Weltwissen verdoppelt sich alle 12 Jahre und jedes Jahr, die Datenmenge nimmt jedes Jahr um 30% zu. Und es wird immer mehr, es wird immer komplexer, immer schwieriger und man merkt ja auch, wie schwer es ist, sich zu diesen wirklich zu diesen Themen vernünftig qualifiziert zu äußern. Also was ich schon für einen Unsinn gehört habe im Zusammenhang mit Gaza, Israel, was da alles so rumschwirrt, wir machen jetzt hier die Debatte nicht auf, aber das nur als Beispiel. Und es kommt alles immer schneller. Ich habe das Gefühl, diese Beschleunigung, bin nicht der Erste, der das sagt, aber dass es sich immer mehr beschleunigt. Und ich merke das eben auch, wenn ich zu Hause sitze, mit meiner Frau eine schöne Netflix-Serie gucke, bevor der Abspann zu Ende ist und ich irgendwie das Ganze in mir emotional sacken lasse, zählt ja schon wieder der Countdown zur nächsten Folge runter. Ja. Und auch in den öffentlich-rechtlichen, von mir sehr geschätzten Medien, die ich immer verteidige, gegen unsachliche Kritik. Es gibt Kritik, die berechtigt ist, aber oft ist es unsachlich. Aber selbst da ist neuerdings in Mode gekommen, dass da Balken eingeblendet werden, die neue Serie und so unbedingt gucken und so weiter. Also dieses nach dem Motto, mach mal schnell.
Keine Pause.
Keine Pause, nein. Und so im Radio auch, der Refrain wird vorgeschaltet vom Song, damit man gleich den Höhepunkt hat. Und es gibt ja eine sehr erfolgreiche App, die heißt Blinkist, glaube ich. Mhm. Die ist sehr interessant, die ist gut gemacht, aber sie fasst Sachbücher zum Beispiel, Roman, ich glaube vor allen Dingen aber auch Sachbücher, in Kurzform zusammen. Die kann man abonnieren, das ist gut gemacht, aber es hat die Botschaft, ganzes Buch lesen, bin doch nicht bescheuert. Also es ist so nach dem Motto, nächstes Thema.
Ja, das Leben so als Effizienzbetrieb sozusagen. Genau. Aber das, ja.
Ja, und ich habe ja für das Buch auch mit verschiedenen Experten gesprochen und das interessant war, der Psychologe Volker Busch, Neurowissenschaftler und Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, und der sagt, wir können die Masse dieser Informationen überhaupt nicht mehr verarbeiten. Es führt zu einer geistigen Verstopfung, sagt er. Wir brauchen Auszeiten, mentale Auszeiten, um das Ganze überhaupt verarbeiten zu können und sacken zu lassen. Also das aus dem Fenster gucken oder irgendwo sitzen oder am Bahnhof träumen, ist ganz, ganz wichtig. Und was mache ich stattdessen? Ich habe ich auch gemerkt, ich stehe auf dem Bahnsteig der S-Bahn und glotze auf dem Bildschirm, wo mir Nachrichten gezeigt werden. Also selbst da werde ich mit News belästigt.
Und wie kommen wir da raus? Wie dosierst du das für dich? Also es gibt ja dieses Digital Detox, also dass man sich so entgiftet, digital entgiftet. Hast du das gemacht? Was hältst du davon?
Als Journalist kann ich ja mich nicht 2 Wochen ausklinken. Ne? Jetzt könnte ich es, aber ich habe es tatsächlich im Urlaub gemacht. Es ist mir auch schwer gefallen, nicht aufs Handy zu gucken. Aber es war ein interessantes Erlebnis. A, weil ich gemerkt habe, wie abhängig und wie nervös ich werde, wenn ich das nicht in der Hand habe, nicht anfasse, nicht gucke. Und habe gemerkt, im Restaurant bin ich der Einzige, der es nicht auf dem Tisch liegen hatte, so ungefähr. Das habe ich mal versucht und insgesamt ist es natürlich, wie kommt man da raus? Ja, das hört sich jetzt wie eine Binse an, aber na klar, weniger ist mehr. Man muss nicht 20 Mal am Tag seine Mail-Accounts checken, man kann sein Gegenüber zur Geduld erziehen. Ich selber habe ja gedacht, wenn jemand nicht innerhalb von einer Stunde auf eine Mail antwortet, habe ich früher gedacht, was ist denn mit dem los? Also ich dachte, das geht doch nicht, sehr unverschämt halt so ungefähr. Ne? Ich habe tatsächlich versucht, mir diese Auszeiten zu nehmen, bewusst zu nehmen, nicht mehr am Tag dauernd die Mail-Account zu checken oder ich lasse mir keine Push-Nachrichten mehr schicken. Push-Up-Nachrichten, genau, die auch nicht. Nicht mehr schicken und versuche einfach, mehr zur Ruhe zu kommen. Das funktioniert auch interessanterweise. Und ich zitiere ja auch den von mir sehr geschätzten Soziologen Hartmut Rosa mit seinem Resonanzkonzept, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe den interviewt für den Stern. Rosa sagt ja auch dieses, wenn wir nicht mehr mit anderen und mit anderem in Kontakt kommen, so keine Resonanzerlebnisse mehr haben. Ganz wichtig und für viele, das merkt man auch, wenn man Leute fragt, was hat dich in letzter Zeit erfüllt, dann kommen oft Naturerlebnisse. Dieses Zurück zur Natur klingt ja auch wieder banal, aber ist für viele ganz, ganz wichtig. Und ich wundere mich immer, dass Leute, dass ich, wenn ich Leute joggen, ich jogge morgens, und wenn ich Leute joggen sehe, durch den Wald, die Sonne scheint, die Morgensonne, die haben Kopfhörer drin, hören Musik oder telefonieren. Und dann denke ich immer, das sollte man lassen. Das Geräusch der Schuhe auf dem Waldboden finde ich meditativ genug. Ist eigentlich genug Reiz und Geräusch. Diese Dinge versuche ich, und die Wissenschaft gibt mir auch recht.
Es gibt ja zwei oder noch mehr Ebenen. Auf der einen Seite so die technische Überforderung. Man kann ja keinen Arzttermin mehr ohne Internet und ohne Digitales abmachen. Und dann gibt es aber die Frage der Einordnung. Also wie geht man mit dieser schieren Flut um? Und gerade so junge Leute, so die Digital Natives, die können mit dem Handy umgehen wie Weltmeister und lachen sich tot, wenn Oma denkt, weil sie einen falschen Knopf gedrückt hat, sie hat das Internet gelöscht. Aber Medienkompetenz ist da eben nicht so viel. Das heißt, die beherrschen die Technik, sind aber lost, wenn es eigentlich um die Einordnung dessen geht, was da auf sie zukommt. Ja. Was kann man da denn wohl tun? Also Medienkompetenz schulen in der Schule, oder das ist ja auch, also ich sag mal, auf lange und mittellange Sicht und lange Sicht demokratiegefährdend.
Das ist es, das merken wir ja auch. Wir haben ja die entsprechenden Umfragen, wie viele junge Menschen rechts wählen wollen oder rechts denken, wie viele auch tatsächlich schon Opfer von Fake News geworden sind und nicht mehr unterscheiden können.
Quelle Internet, ich meine.
So, Quelle Internet, ne, genau. Und ja klar, die lachen, wenn die Oma Internet sagt. Ich habe da im Internet nachgeguckt oder versucht, ging aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man da wirklich auch handeln muss. Ich halte viel von einem Handyverbot in der Schule. Ich würde versuchen, da auch klare Grenzen zu ziehen. Ich habe noch, als ich noch beim Stern war, mit einer Lehrerin ein Interview gemacht. Es ging um die Tatsache, dass sie sagte, die Kinder haben schon in den unteren Klassen eine solche Menge grauenhafter Dinge auf ihrem Handy. Vergewaltigung, Mord, schlimmste Geschichten, teilweise IS-Videos und so weiter. Und es reicht eine Karpeike in der Schule, der das auch von seinem großen Bruder hat und es rumzeigt. Und dann sehen die all diese Dinge und können damit gar nicht umgehen, können das nicht verarbeiten. Das ist nur ein Aspekt, das hat ja gar nichts mit Informationsflut zu tun. Das ist sozusagen der Dreck, der dann auch mit hochgespült wird. Und der ist ja für viele dann, das ist dann nur eine Mutprobe, das anzugucken und so weiter. Und Silke Müller war, die ist Direktorin einer Schule in Niedersachsen, die sagt auch ganz knallhart, diese Portale müssen entsprechend auch zensiert werden. Die müssen in die Verantwortung genommen werden für das, was sie tun. Und ich glaube, langsam entsteht da auch so ein Bewusstsein in der Politik und in der Pädagogik, dass das so nicht weitergeht.
Wir leben heute in einer anderen Welt, die ist komplexer geworden, schwieriger, alle wollen gesehen, alle wollen gehört werden, irgendwie mit Gendersprache ist ja nur ein heißer Konfliktpunkt, unversöhnlich wird da diskutiert. Möchtest du heute nochmal jung sein? Das ist ja ein ganz anderes Aufwachsen als in den 60er, 70er Jahren.
Gute Frage, ob ich nochmal jung sein möchte. Ich glaube nicht, weil ich habe so wie jeder Mensch Krisen hinter mir und bin froh, dass ich das die ein oder andere weggesteckt habe. Ich bin ja, gehöre ja zu den Boomern. Also ich bin ja der Jahrgang, der Jahrgang der vielen. Also ich bin 58 geboren, meine Frau 64. 64 war der geburtenstärkste Jahrgang ever. Ich bin aufgewachsen mit Kurzschuljahren, fünfte Klassen und so. Wir waren immer zu viele. Und ich bin aufgewachsen mit den zwei großen Krisen, AIDS in den 80ern und Tschernobyl. Beides haben die Gesellschaft, haben auch mich erschüttert. Das waren ja Angstthemen. Und das war, und ich habe darauf auch sehr ängstlich reagiert, das erinnere ich noch. Also das möchte ich nicht nochmal erleben. Diese Phase und die AIDS-Phase, tatsächlich, jeder, den ich kannte, kannte irgendjemanden, der daran gestorben war. Und das war einfach auch grauenhaft. Und es ging ja über Jahre, bis es dann den Schrecken verloren hatte. Das war der Punkt. Und Tschernobyl ich bin ein großer AKW-Gegner gewesen, war in Brockdorf auf den Demos und all das, was wir vorausgesagt haben, wo alle gesagt haben, niemals, ihr Spinner und so, es passierte, es war da. Und wer ein bisschen eingestiegen ist in dieses Thema und die Serie Tschernobyl gesehen hat, die ja großartig ist, ich habe die teilweise gar nicht aushalten können, der weiß ja, dass wir noch sehr viel Glück gehabt haben, dass nicht halb Nordeuropa unbewohnbar geworden ist.
In deinem Buch, da erzählst du auch ganz plastisch, wie es so geht. Man will sich engagieren, man will das Richtige machen, man will helfen, wenn Geflüchtete kommen oder so. Aber es ist manchmal schwer, das in den eigenen Alltag zu integrieren. Es geht auch um Bequemlichkeit und so. Aber du hast auch eine Sache gemacht, du hast Frösche gerettet.
Ja, ich habe Frösche gerettet. Ich bin halt ein großer Froschfan. Eine Zeit lang habe ich auch, bis ich gesagt habe, ich möchte keine mehr, habe ich immer Frösche zum Geburtstag gekriegt in jeder Form. Ich war immer schon fasziniert, schon als Kind von Kaulquappen, dass die sich verwandeln, diese Metamorphose von Wasser in Landlebewesen. Das war immer schon super. Deswegen habe ich auch als erstes, als wir ein Grundstück hatten, da einen Froschteich ausgebuddelt und so weiter. Und tatsächlich mussten irgendwann in unserem Dorf aus einem Teich Fische und Frösche umgesiedelt werden, weil da was gemacht wurde. Die wären sonst gestorben. Und da habe ich mitgeholfen. Morgens dann Frösche zu retten und irgendwo rüberzutragen. War ein großartiges Resonanzerlebnis.
Resonanzerlebnis, das heißt, also heute hat man, Hartmut Rosa, der Soziologe, ja, der irgendwie sagt, also heute hat man gar keine echten Resonanzen mehr, sondern wenn es hochkommt, so junge Leute, die scrollen so runter bei Instagram und haben 3 Sekunden Kontakt mit einem Video, bis es sie langweilt und dann kommt das nächste, vielleicht noch bessere Video, ja, die Hoffnung auf das noch bessere. Und das ist schon, und das ist dann so ein ganz archaisches Erlebnis, eine Kaulquappe zu retten, ist dann sinnstiftend und resonanzschaffend.
Ja, war es auch für mich, ich fand das toll. Und insbesondere, weil ich ja auch wusste, was da drin ist, das fand ich natürlich auch super. Wenn man sozusagen, wenn die Natur nicht mehr eine amorphe Masse von Grün und Wimmeln ist, sondern wenn man weiß, das ist jetzt ein Kammmolch, das ist ein, ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, das Geschlecht eines Molches zu bestimmen.
Ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen.
Genau. Ist gar nicht so einfach. Man kann auch sagen, ist egal, Hauptsache gesund. Aber das fand ich faszinierend. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja genau der Punkt. Und ich merke es ja bei mir selber auch, dass insbesondere das Smartphone, statt dass man bei einem Konzert oder an einem besonderen Moment oder wenn man auf den Berg gestiegen ist, diesen Moment genießt, nimmt man das Handy raus, schafft sofort, versucht es zu filmen und einzufangen, diesen Moment. Also man kuratiert das Erleben gerade und stellt ja dann sofort eine Distanz her zwischen sich und diesem Moment, indem man sozusagen das Medium da reinbringt und sagt, ich muss das sofort irgendwem auf Insta stellen und so weiter. Ich halte das für richtig beschissen, dass man das immer wieder tut. Und viele Musiker klagen ja auch, dass sie nur noch in eine Wand von Smartphones auf ihren Konzerten gucken und das Gefühl haben, das ist gar nicht mehr das Publikum, sondern da werden mir Geräte entgegengehalten.
Lebe doch mal im Moment, bitteschön.
Ja, genau. Ist auch eine Binse, aber ja, ist ja, genau, wie weniger ist mehr, ne, ist, man sollte es mehr versuchen. Und ich habe versucht, es war auch interessant bei meinem Digital Detox Experiment, wie nett das ist, wenn man jemanden nach dem Weg fragt, statt dann irgendwie auf einer Wander-App nachzugucken. Dann sagt man, ja, da vorne ist die Hütte, da gibt es super Germknödel und so. Und dann, das war irgendwie, habe ich gedacht, ja, das ist ja auch mal nett. Man kann ja noch mal fragen, wie komme ich zum So-und-So-Pass?
Ja. Stichwort ehrenamtliches Engagement. Es gibt aber ein Ehrenamt, das du nie wieder übernehmen würdest.
Elternsprecher, ja, das war gruselig. Also das würde ich nicht wieder machen. Ich war natürlich ein engagierter Vater. Ich habe ja auch diese Väterbücher geschrieben und werde auch im nächsten Jahr dann das Opa-Buch, ein Opa-Buch anfangen. Ich bin seit einem Jahr begeisterter Großvater. Mhm. Hauptsächlich für die Bespaßung des Mädchens zuständig.
Ja, aber dazu sind Großeltern ja auch da, ne?
Ja, das auch, aber es gibt ja auch Dinge, die man so kochen, Sachen, das muss ja, man ja auch machen, ja. Also bin ich aber auch beteiligt, Zwiebeln schneiden und so. Nein, also Elternsprecher, das weiß ich noch, diese Elternabende, ich habe darüber mal eine Glosse im Stern geschrieben, das ist schon, kann schon grauenhaft sein. Also insbesondere, wenn es um die Wahl der Elternvertreter geht, wo alle dann die Decke gucken oder und so und irgendein Depp, der sich nicht rechtzeitig weggedreht hat, hat dann den Job und muss dann immer die Anrufe sich anhören und so weiter. Das fand ich eine Erfahrung, die würde ich versuchen, sozusagen durch Schweigen und Weggucken zu verhindern.
Aber es hat gereicht für ein Material für eine Glosse, sozusagen.
Ja, das war es dann wert. Das genau. War's. Nachts, wenn der Hintern glüht, hieß die Geschichte. Weil man sitzt da ja lange.
Du hast gerade schon gesagt, du hast ein Händchen für Kaulquappen, aber ansonsten habe ich gehört, du darfst im Garten nicht mehr so richtig helfen.
Nein, weil ich habe gemerkt, dass ich mich am Teich gut auskenne, auch mit Teichpflanzen, aber sonst im Garten nicht. Und ich habe also Sonnenblumenbabys weggemäht. Meine Frau war richtig sauer. Das darf ich nicht mehr. Irgendwas rausreißen oder sogar absäbeln. Da ist sie empfindlich. Sie ist eine begnadete Gärtnerin. Und da muss ich noch sozusagen nacharbeiten. Aber ich fange damit an. Ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade eine hervorragende Vogel-App heruntergeladen. Mhm. Also wirklich großartig. Ich höre, es zwitschert im Garten. Mhm. Und ich weiß immer nicht, was es ist. Dann mache ich das an, Sound, dann nimmt das, dann nimmt das Gerät das auf und dann blinkt auf, was es ist. Dann, deswegen weiß ich, dass wir im Garten nicht nur Amseln haben, die am lautesten sind und die jeder kennt, sondern auch Grünfinken, Zilpzalps.
Aber das ist schon eine Senioren-App, oder?
Ja, aber klar.
Das ist, also die Beschäftigung. Was piept denn da eigentlich im Garten?
Der alter Sack sitzt im Garten, du Schatz, da war ein Zilp, da war ein Zilpzalp. Und sie, ach, ja, sehr schön. Und, aber das, da habe ich großen Spaß dran. Habe ich heute Morgen noch gemacht.
Jetzt also Ruhestand und dann... Einerseits befreit, nicht mehr schreiben müssen, haben wir darüber gesprochen, Vogel-App ausprobieren, Zilpzalp und so, ja. Aber andererseits nicht mehr regelmäßig in dem großen Magazin auftauchen. Angesprochen werden vielleicht auf Interviews, Artikel. Wie stark spürst du denn da sowas wie einen Bedeutungsverlust?
Ja, tatsächlich ist mir das irgendwann aufgefallen, dass ich nicht mehr, wenn einer fragt, was machst du so? Wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, habe ich ja immer sagen können, ich bin beim Stern. Meist hieß es so, ah, beim Stern und Journalist und so weiter. Was antworte ich jetzt? Ich bin Schriftsteller, ist mir zu großkotzig, würde ich nicht sagen. Ich bin Autor, klingt irgendwie so. Ich bin Rentner, kommt mir nicht über die Lippen. Ja, es stimmt, es ist, ich bin nicht mehr in so an Anführungsstrichen irgendwie wichtig. Ne? Keine, nicht mehr bei diesem großen Blatt und so weiter. Das ist schon so, aber dadurch, dass ich eben diese Bücher mache, fällt mir das dann doch relativ leicht. Also ist es ja jetzt, ich komme nicht mehr mit, ist ja jetzt rausgekommen und im September kommt der nächste Krimi, den ich mit Jan Jepsen zusammenschreibe. Das hilft schon sehr daran, sozusagen, dass man da noch auch stattfindet. Aber klar, ich empfinde das schon, also und das empfindet ja jeder, der in Rente geht. Ich kann nur jedem raten, Leute, wenn ihr in Rente geht, sucht euch was, macht ein Ehrenamt, engagiert euch. Nur zu Hause sitzen und mit dem Kopf wackeln und ferngucken, geht nicht.
Das geht nicht. Jan Jepsen, mit dem du Krimi schreibst, da der Bojenmann, zuletzt der Schattenmann, das sind so Hamburg-Krimis. Und da geht es wirklich zur Sache. Zum Beispiel jetzt im Schattenmann in Hamburg, da werden alte Männer scheinbar willkürlich ermordet. Bestialisch, muss man sagen. Einer verdurstet, der andere wird so unter einem eiskalten Wasserstrahl fixiert unter seiner Dusche. Und was steckt dahinter? Das kann man, glaube ich, verraten, ja, weil das ja schon im Prolog auch erzählt wird. Die Spur führt zu einem Kinderheim in den 70er Jahren. Und wie damals da Heimkinder gequält wurden mit Experimenten. Wahre Geschichte.
Ja, wahre Geschichte, haben wir bei den Recherchen gemerkt. Die Skandale in der Psychiatrie bis in die 70er Jahre rein, sexueller Missbrauch mit Medikamenten ruhig gestellt, das war wirklich gang und gäbe in der Psychiatrie, aber eben auch in der Kinderpsychiatrie und das war ja halt als besonders schlimm. Diese Kinder waren zum Teil gar nicht erkrankt, sondern es waren uneheliche Kinder, die weggegeben wurden und die man auch nicht wollte. Es war ja mal, heute ist das undenkbar, aber uneheliches Kind war in den 60er Makel, Jahren ja, ein wahnsinniger Makel. Das war, die waren draußen, ne? Die waren lost, wie man heute sagt. Das haben wir tatsächlich recherchiert und gekommen bin ich darauf, weil ich mal mit dem großartigen Schriftsteller und Schauspieler Joachim Meyerhoff in Schleswig war, wo ich ja auch gewohnt habe, der ja der Sohn des Anstaltsleiters war. Und dieser, sein Vater hat die Zustände in Schleswig beendet, diese schlimmen. Da war einer derjenigen, der diese Psychiatriewende mit hervorgerufen hat. Und Meyerhoff hatte damals total Angst, als das Thema so aufkam. Hoffentlich ist mein Vater nicht Teil dieses Apparats. Mhm. Aber es gibt ein Buch eines Insassen, meine Jahre in Haus F, was wir auch als Recherche benutzt haben, wo jemand schreibt, was er da erlebt hat. Und da wird der alte Meyerhoff explizit als guter Mensch erwähnt. Und das Verrückte ist, wenn man dieses Buch liest, normalerweise ist es ja so, dass in der Fiktion übertrieben wird. Mhm. Wenn man das Buch liest, dann merkt man, wir sind noch sanft gewesen. Das, was wirklich passiert ist, ist noch viel schrecklicher gewesen.
Wir haben bei uns im Podcast so einen Fragebogen, den bekommen alle Gäste vorgelegt. Und da lautet die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern?
Ich glaube, ich würde diese E-Roller verbieten. Mhm. Die machen mich wahnsinnig. Es ist mir jetzt passiert, vorgestern auf Bahnhof Sternschanze. Mhm. Ich möchte runter zur U-Bahn und es kommt mir ein E-Roller auf dem S-Bahnsteig entgegen und klingelt mich noch weg. Ich habe dann hinterher gerufen, ich sag nicht was.
Also schon was man nicht im Radio sagt.
Genau. Und dachte, ja, vielleicht hätte ich ja noch einen auf die Glocke kriegen können. Ich fand es nur, also das finde ich, ist ein Ärgernis. Ich habe das schon oft erlebt, dass sie in Einkaufspassagen auch fahren, viel zu schnell fahren. Und als frischgebackener Großvater sorge ich mich dann auch immer um die Kinder, die dann rumlaufen. Und ich denke, wenn man nicht mal mehr in einer Fußgängerzone, wo die Leute in den Cafés sitzen, die Kinder laufen lassen kann, weil da irgendein irrer, halb besoffener E-Rollerfahrer kommt, ich hasse die Dinger.
Ja, ich habe auch den Eindruck, also die E-Roller sind ja als erstmal seelenloses Ding erstmal und es sind ja die Leute, die es fahren, aber ich habe auch den Eindruck, also ich sehe nie jemanden alleine fahren, sondern da sind immer mindestens zwei Leute drauf und die sind, haben auch manchmal einen getankt so.
Ja.
Und das ist schon, also der unsachgemäße Umgang mit diesen Dingern ist wirklich echt bedrückend.
Ja, das ist es ja. Du hast natürlich völlig recht. Der Roller als solcher kann nichts dafür. Ist ähnlich wie mit den Hunden.
Ja, ne? Genau, ja.
Wo auch immer gesagt wird, ja, die Hunde können nichts dafür. Das sind die Hundebesitzer, die entsprechend erziehen. Auch so ein Thema, Hunde. Ich jogge ja, ne?
Ja.
Der tut nichts und ich ärgere mich oft, wie unbedarft manche Leute dann oder nicht gar nicht verstehen können, dass es Leute gibt, die irritiert sind, wenn so ein Hund auf einen zuläuft und einen anspringt.
Weil man kennt ihn ja nicht. Ja. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Ja, schon am Hafen. Mhm. Schon am Hafen. Da, wo ich auch gearbeitet habe, Landungsbrücken, die Aufforderung, an einer dieser Hafenrundfahrten mitzumachen, die ja doch zweifelhaft sind oft und so. Die Witze, die da erzählt sind, das ist, glaube ich, der letzte Hort der politischen Unkorrektheit.
Ne? Also ich dachte, ich bin abends mal mitgemacht und so, oha, also was hier so geht, irgendwie an Sprüchen.
Ja.
Also ich bin
nicht unbedingt super empfindlich und so manches Woke ist mir auch ein bisschen fremd, aber da dachte ich auch, das geht nicht mehr, was da zum Teil gekommen war. Man kann es auch lustig machen. Ich bin mal Comedy-Autoren gesegelt oder auf dem Schiff gefahren. Das wäre sehr lustig, ist egal, wie es dazu kam. Aber da war es so, da bin ich sozusagen bescheiden geworden. Ich dachte immer, ich wäre als Journalist beim Stern und so schlagfertig und so weiter. Aber wenn man mit solchen Leuten unterwegs ist, wo das dann Zach auf Zach geht, ja. Da ging es los. Die haben sofort angefangen zu moderieren und die Hafenrundfahrt nachzumachen. Und dann war da ein Schiff und dann hieß es so, hier, meine Damen und Herren, das Drogenschulschiff Escobar. So ging es die ganze Zeit. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig.
Also Hafenrundfahrt musst du nicht noch mal machen. Was willst du mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Da fällt mir nicht wirklich was ein.
Warst du schon Miniaturwunderland?
Ja, da spielt der nächste Krimi. Hat da zu tun.
Oh,
an dem wir gerade schreiben.
Muss man sich davor eine Genehmigung holen von den Gebrüder Braun?
Also ich habe den Gebrüder Braun erzählt, dass wir es vorhaben. Und habe ihnen auch erzählt, um was es da gehen soll. Ich verrate es jetzt nicht, weil sonst kupfert einer diese super Idee ab. Und dann schrieb mir einer der Browns, das ist ja mal eine geile Idee.
Ja.
Und ihr könnt gerne mal vorbeikommen zu gucken. Und dann haben wir da recherchiert und erfahren, wie das so ist, wie viele Kameras da sind. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die man den beiden auch nur gönnen kann. Die sind ja auch sehr engagiert, auch politisch engagiert und wie ich finde, auf der richtigen Seite.
Ja.
Das Grundgesetz gefeiert mit einem sehr schönen Video und so weiter. Genau, Miniaturwunderland war ich schon, ich glaube, ich muss mir noch mal dieses Harry Potter Musical angucken.
Es ist kein Musical, es ist einfach ein Theaterstück.
Ja.
Super. Also die haben ja zwei Teile gehabt, also der eine Teil und es ist wirklich so, dass man denkt, das sind ja auch so Zaubertricks und man denkt so, ja, da schwebt was, ist wahrscheinlich ein unsichtbarer Faden. Aber das sind so drei Tricks, wie haben die das denn gemacht?
Ja,
das sind wirklich Hammer.
Das
lohnt sich total.
Ja, deswegen. Und ich weiß noch, wie ich mit. Ich bin kein großer Musical-Fan, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich weiß, als ich.
Löwen.
Genau, mit meinen Söhnen habe ich das, glaube ich, dreimal gesehen und so weiter. Die waren auch hin und weg.
Man
und
ich, das fand da, ich gut. Da kommt plötzlich ein Elefant an einem vorbei bei dieser Einstiegsszene, wo die ganzen Tiere auf die Bühne gehen. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Ja, genau. Das hat mich auch umgehauen und ich weiß, wie begeistert gerade auch Henry, mein ältester Sohn war und Hannes später auch, als er entsprechend groß war, dass wir dann nochmal dahin gegangen sind. Das fand ich super, sonst, Musicals.
Nein, aber da haben wir doch schon was.
Ja,
Harry Potter muss auf die Bucketlist,
genau. Das ziehe ich noch durch.
Und jetzt, ich sag mal, da ist ja einiges zu tun, Bücher schreiben, Harry Potter gucken und das große Wort Lebensabend, der ja so mit der Rente beginnt sozusagen.
Ja, genau. Oh, so schöne Ruhe, ne?
Ist nicht, ne?
Nee, also ich zitiere nochmal Peter Kraus, ich lasse den alten Mann nicht rein. Ja, Lebensabend, also so ein bisschen sitzen und gucken und sagen, schön, früher war alles besser und so. Nee. Ich möchte weiter Bücher schreiben. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Krimis weitergehen mit Jan. Ich habe ja vor 30 Jahren mein Buch, so fing ja alles an, meine schriftstellerische Nebentätigkeit, wie ich es immer genannt habe, fing an mit Mensch, Papa, Vater werden das letzte Abenteuer, als ich Vater wurde. Und deswegen schließt sich jetzt der Kreis, jetzt Henry, der sozusagen da eine Rolle spielte, und Hannes, der noch nicht geboren war, aber unterwegs war. Henry ist eben jetzt Vater geworden und ich Großvater, und da kann man ja wahnsinnig viel schreiben, was ist in der Zeit, hat sich geändert, welche Rolle, na, die Boomer gehen alle in Rente, also massenhaft Omas und Opas sind jetzt da, die sozusagen den gestressten jungen Eltern sozusagen wie verwitterte Denkmäler übers Gröbste hinweg helfen. Ich glaube, wir werden gebraucht.
Genau so. Vielen Dank, Kester Schlenz. Das Buch über die Datenflut heißt Ich komm da nicht mehr mit. Ganz neu, 160 Seiten, ist bei Mosaik erschienen, kostet 20 Euro. Und der noch aktuelle Krimi heißt Der Schattenmann, gemeinsam mit Jan Jepsen geschrieben. Richtig spannend, mit Tiefgang und Thema. 352 Seiten bei BTB erschienen, als Taschenbuch 16 Euro. Vielen Dank, Kester Schlenz.
Ich danke.
Dieses Gespräch, wie alle anderen viel Hamburg-Begegnungen zum Nachhören, mit Mary Roos, mit Olli Dittrich, mit Jens Wawritschek, mit Charlie Hübner und Dagmar Berghoff und, gibt es in der ARD-Audiothek und in der NDR-Hamburg-App. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Noch nicht abschalten, Moment, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Gerichtssaal 237. Das ist ein absolut hörenswerter Podcast mit unserer Gerichtsreporterin Ilka Spanner. Zusammen mit ihrer Kollegin und Journalistin Anna Rüther sprechen sie über spannende Kriminalfälle aus Hamburg. Gerichtssaal 237 in der ARD-Audiothek und in der NDR-Hamburg-App.
In unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.